Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcastes Die Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie jedes Mal mein Kumpel
Patrick. Servus.
Gut, unsere letzte Themenepisode ist noch nicht allzu lange her und dennoch kommen wir heute ums Eck mit einer weiteren Themenepisode,
die uns auf der Seele brennt.
Die uns nicht nur auf der Seele brennt, sondern diese Themenepisoden, die verraten ja von uns immer ein bisschen mehr als eine reguläre Podcast-Folge. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, uns auch ein bisschen näher kennenzulernen oder auch ein bisschen, wie soll man sagen, nicht unbedingt intimer, aber ein bisschen besser kennenzulernen als über eine normale Podcast-Folge, wo wir natürlich auch viele persönlichen Meinungen mit einfließen lassen. Aber ich denke mal, mit so Themenepisoden kann man dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Draht zu uns aufbauen. Und wie schon gesagt, heute in unserer weiteren Episode oder Themenepisode soll es um Soundtracks gehen. Jetzt ist die Frage, was verstehe ich denn unter einem Soundtrack? Weil Soundtrack ist nicht gleich Soundtrack, weil es gibt ja noch einen gewissen sogenannten Score. Ein Score ist von einem
Komponisten.
Genau, du sagst es. Wie jetzt zum Beispiel ein Hans Zimmer oder Jerry Goldsmith sind szenenspezifische
bezogene Kurzlieder.
Genau. Oder auch Songs. Einfach nur Melodien, die für eine ganz bestimmte Szene verwendet werden.
Emotionen damit erzeugen sollen.
Und ein Interpreten-Soundtrack ist, wo du ein bestehendes Lied hast.
Eine musikalische Begleitung oder eine gesamte Tonspur, die einen Film oder eine Serie oder eines Videospiels musikalisch unterbreiten sollen.
Ja, es wird halt einfach untermalt. Also du hast
untermalen sollen, so.
Zum Beispiel einer, finde ich, der wahrscheinlich besten Soundtracks war zum Nicolas Cage-Film nur noch 60 Sekunden.
Ist ein super Soundtrack, ja.
Auf jeden Fall, weil als Interpreten haben wir Moby, wir haben Method Man und Redman, wir haben sogar Johnny Cash, wir haben DMX. Aber das ist jetzt auch eines der besten Beispiele für einen Soundtrack und einen Filmscore. Weil den eigentlichen Score, der dafür hergenommen wird, um eine Verfolgungsjagd oder eine gewisse Szene zu untermalen, war von Trevor Rabin.
Ja.
Und da merkt man schon, dass das alles wesentlich zu unterscheiden ist. Also, ich habe nichts gegen einen Chartbreaker, der in einem Film verwendet wird.
Kommt drauf an, wenn er da auch dazu passt.
Ja. Weil
die heutigen Filme, wenn wir jetzt mal drauf gehen, passen nicht wirklich, also sind zwar eingespielt, vielleicht passen sie auch in diese Szene, aber eben keine Emotionen frei.
Ja, es ist einfach so, ich habe mich damals schon sehr stark drüber aufgeregt, mein Gut, ob man Adele jetzt mag oder nicht, im Film Ich bin Nummer 4, in der Szene, wo die Frau aus dem Haus rausläuft und hinter ihr dieses Haus dann auch in die Luft fliegt, wird von Adele das Fire hergenommen und du merkst halt, das wurde nur verwendet, weil Adele gerade in den Charts vertreten war. Es passt zum Film zwar schon, ja klar, weil das Haus fliegt natürlich in einem riesigen Feuerball in die Luft, aber es wirkt irgendwo erzwungen. Es ist keine flüssige Geschichte, wo man sagt, das Lied passt da super mit rein, sondern es hat halt mit Feuer zu tun und deswegen, Adele ist gerade in den Charts, dann vermarktet sich's vielleicht besser.
Aber es wird heute halt mit diesen ganzen neuen Filmen einfach so gemacht. Das ist ja das ganze perfide.
Ja.
Es wird einfach, da wird die breite Masse steht drauf. Als Beispiel Ed Sheeran, da wird er hergenommen für das Lied für diesen Film.
Ja, deswegen sage ich ja, es ergibt unterm Strich auch letzten Endes kein rundes
Entweder magst du ihn oder magst du ihn nicht. Das ist, oder wie jetzt bei deiner Darstellung mit Adele. Entweder du magst dich, mag manche Lieder, manche mag ich einfach nicht, weil es einfach nicht passt.
Ja, das ist schon richtig so, aber da muss man sich auch die Frage stellen, ähnlich wie die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Wenn ich jetzt Filme habe, wo ich sage, diese Soundtracks sind nur so bekannt geworden aufgrund ihres Soundtracks, wie jetzt zum Beispiel ein Footloose, ein Flashdance oder
Flash.
Ja, Flash Gordon, ne? Top Gun. Die haben ja alle mega bekannte Tracks gehabt, aber was war zuerst da? Hat man den Track für den Film hergenommen.
Danke.
Und der ist dann aufgrund dessen erst durch die Decke gegangen.
Genau deswegen. Weil früher in den 80er Jahren, in den 70er Jahren war das auch noch nicht so verbreitet, aber genau unsere Dekade, wo wir die ganzen Filme eigentlich immer herausziehen, genauso die Anfangszeit der 90er, sind die Soundtracks extra dafür her, oder die Interpreten gefragt worden, wollt ihr für diesen Film einen Soundtrack machen?
Ja, ich meine, wir haben ja mit The Danger Zone, Kenny Loggins in Top Gun.
Unübertroffen. War vorher zwar bekannt, aber erst durch Danger Zone ist er weltberühmt geworden.
Ja, das sind halt solche Sachen. Man hat ein Gespür dafür, dass man sagt, jawohl, ich packe den richtigen Song eines Interpreten in den Film mit rein. Und nur in dieser Kombination Soundtrack oder Musik und gezeigte Szenen wirkt dieser Track, dieses Interpreten, nochmal viel, viel geiler.
Take My Breath Away, Berlin. Die kann vorher keine, tut mir leid, Sau. Ja. Das ist eine deutsche Gruppe. Nur durch Top Gun ist dieser Song und auch danach kennt kaum einer Lieder von ihnen. Außer man ist Fan von ihnen wirklich gewesen.
Ja, jetzt wo du sagst, eine deutsche Band, Nena, 99 Luftballons.
Ja.
Ist ja auch in einigen US-Produktionen, also auch US-Filmen, verwendet worden.
Und aufgrund dessen ist sie auch
international durch die Decke gegangen. Und genau. Wir haben ihn in unserem Podcast angesprochen zu Männer sind Schweine. Da wird nämlich 99 Luftballons in einer englischen oder englischsprachigen Variante drangebracht.
Man hat es nämlich umgeschrieben, ex auf Englisch, und mit 99 Luftballons konnten die Amis ja nichts anfangen. Yep. Deswegen heißt es auch 99 Red Balloons in Englischen.
Genau, und da fand ich es recht witzig. Statt Luftballons oder Luftballons hat man Red Balloons gemacht.
Ja.
Und ja, ich sage, man hat sehr, sehr viele bekannte Lieder heutzutage, die auch heute immer wieder im Radio gespielt werden, aufgrund von Einsätzen in populären Filmen. Survivor mit Eye of the Tiger war in Rocky 3, glaube ich. Und das ist heutzutage so ein Sinnbild geworden für Trainingssequenzen.
Ja.
Egal was es ist, ob du jetzt jemanden hast, der sich auf einen Marathon vorbereitet, für einen Wettkampf im Fitnessstudio arbeitet oder. Es wird meistens Eye of the Tiger verwendet.
Ja, definitiv.
Aber zum Beispiel,
oder auch Burning Heart.
Ja, das sind nämlich solche Sachen, wo man sagt, hey, die haben Energie. Ja? Die sind Sinnbild für Training, für Vorbereitung.
Man hat ja extra den Survivor gefragt für diese Filme, dass sie diese Lieder schreiben. Das ist ja das, dass man Bands extra dafür gefragt hat, hey, wir produzieren diesen Film. Könnt ihr 1-2 Lieder schreiben oder sogar ein ganzes Album, um den Film damit zu umschreiben oder zu untermalen?
Aber nicht nur Filme profitieren von solchen Soundtracks.
Auch die Bands.
Nicht nur Bands, sondern auch Serien. Also Sinnbild für zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsserien, nämlich Supernatural.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Ist Kansas mit Carry On Wayward Son.
Das ist das berühmteste aus der Serie, aber egal welche Staffel. Ich höre mir so unglaublich gern diesen Soundtrack an, weil es einfach Meilensteine der Musikgeschichte da verwendet worden sind, wo du einfach sagst, die passen zu der Episode, zu dieser Folge. Und zweitens, das ist ein Lied, das erinnert mich an den und den Tag, etc.
Ja, und ganz ehrlich, so ein Soundtrack, der ist ja nicht umsonst da. Also weder Score noch ein Interpreten-Soundtrack. Sowas soll ja gerade in einem Film für Stimmung sorgen.
Du sagst es, Stimmung. Und ja. Zu unserer Folge zum Beispiel mit John Carpenter, The Thing.
Yep.
Und dieses Synthesizer-Sound. Ich höre mir das wirklich so unheimlich gerne an, wo ich mir einfach denke, das ist für manche zwar perfide, aber das ist für mich so entspannend, dieses da-dum, da-dum. Das ist einfach, wo du denkst, du bist in einer anderen Welt, du kannst dich damit hineinversetzen. Bombe.
Ja, ich sage, ich will dir jetzt vielleicht nicht zu nahe treten, aber vielleicht hat das aber auch was mit, sag ich mal, noch der Evolution zu tun. Also dieses gerade die Bum-Bum. Bum, bum.
Mutterherzschlag, keine genau, Frage.
Herzschlag im Mutterleib, ja, dass man da vielleicht irgendwo.
Ich werde einfach zurückerinnert, wann ich den ersten Mal den Film gesehen habe, ja. Was die Emotionen zu diesem Film sind. Das ist einfach nicht nur bei The Thing, das ist bei Escape from New York oder lass es auch bei Big Trouble in Little China mit den Sound sein. Das ist ja eigentlich in dem Sinne eigentlich nur ein Score,
ja.
Aber es ist einfach der perfekte Score.
Ja, ich meine, du hast ja nicht nur diesen Synthesizer-Score bei John Carpenter-Filmen, die er ja teilweise selber auch alles eingespielt hat, sondern es gibt ja auch Interpreten bzw. Künstler oder Komponisten, die ja für den Einsatz ganz bestimmter Instrumente und Elemente bekannt sind. Jetzt zum Beispiel unser deutsches Aushängeschild Faltermeier zum Beispiel.
X-Laugh.
Genau, ist ja für den Beverly Hills Cop Soundtrack.
Komplett verantwortlich.
Bekannt, ja. Und wir haben ihn im Podcast zu Tango und Cash angesprochen.
Für den Score. XLF gilt ja auch, gibt es ja auch in dem Sinne, ist ja ein eigenes Lied. Das sind auch, Diana Ross mit drauf, etc., die Pointer Sisters. Alle würden uns jetzt verrückt verhalten, aber das sind halt Lieder, unbekannte Bands, so will ich das nicht darstellen, aber einfach aus einer Zeit, die für manche einfach nicht greifbar sind. Aber ja, diese Lieder wie The Heat Is On, wie der Film anfängt, wenn ich das im Radio höre oder einfach mir anmache, ich weiß sofort, was ich denken muss.
Ja, ich meine, allein schon der Einsatz von diesem Saxophon, das ist halt einfach unverkennbar. Und wie schon gesagt, beim Faltermeier ist es wirklich so, du hörst sofort dieser Synthesizer-Einsatz. Der hört sich beim Beverly Hills Cop genauso an wie bei Tango und Cash.
Ja.
Und teilweise auch bei Top Gun.
Ja.
Und das ist halt einfach unverkennbar. Du hast zum Beispiel auch mit den von mir am Anfang des Podcasts schon erwähnten Trevor Rabin, der für die meisten Jerry Bruckheimer Produktionen bzw. Michael Bay Filme den Soundtrack verfasst hat. Er hat nämlich zu
Bad Boys,
Armageddon, wie ich erwähnt hatte, nur noch 60 Sekunden. Und du hörst es einfach.
Das ist unverkennbar.
Ja, es war auch bei Con Air, hat er den Score dazu verfasst. Ich glaube sogar Spawn. Aber du hörst es sofort raus, weil das sind einfach Interpreten, Komponisten und auch Künstler, die eine ganz bestimmte Handschrift haben. Ne? Ein Jerry Goldsmith zum Beispiel.
Ja,
du hörst sofort den Soundtrack von Rambo. In anderen Filmen hörst du den auch wieder raus. Nicht unbedingt eins zu eins diese Melodie, aber er arbeitet sehr viel mit dem
Wiedererkennungswert.
Ja, erst einmal mit dem Wiedererkennungswert, aber auch die Instrumente, die er immer wieder verwendet, die sind mehr oder weniger für ihn absolut eindeutig.
Ja.
Aber jetzt mal einen kleinen Umschwung. Patrick, was ist denn für dich so der beste Soundtrack, den du jemals gehört hast?
Hinsichtlich?
Oder zumindest der für dich?
Also, ich muss da unterscheiden. Wir haben ja gesagt, wir schreiben uns 5 Soundtracks auf. Die Liste ist unzählig groß geworden, wo ich mir einfach gedacht habe, es gibt so viele Filme, einfach nur ein Lied, wo ich sage, das heißt bei Howard the Duck, der How the Duck Song, wo ich einfach sage, das erinnert mich einfach an meine Jugend. Das war der erste Film, wo ich einfach gefeiert hatte und feiere ihn heute noch, weil es einfach Trash ist, aber es ist ein super Trash-Film.
Okay.
Oder wie wir jetzt, bevor wir gestartet haben, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, wo ich dann einfach an
Harry Crump
auf diese Szene denke, wo er das Fahrzeug zum Flugzeug führt, wo ich mir einfach nur denke, so, ja, das ist perfekt.
Aber auch da muss ich, genau bei diesem Soundtrack muss ich leider, was heißt leider, muss ich aber auch immer an Shrek denken.
Ja, wird er öfter zitiert, aber das ist einfach für mich meine Jugend, wo ich einfach sage, den Film feiere ich bis heute.
Ja.
Sensationell.
Also ich sehe es, du hast eine dicke Liste an Filmen und Soundtracks aufgestellt. Ich werde das heute einfach nur mal ein bisschen freestylen, weil ich hoffe, ich habe das dementsprechend gut auch im Kopf.
Nachdem du ja schon den Blick auf meine Back to the Future Wand gesehen hast, ist natürlich Back to the Future mit einer der Soundtracks mit New and the News, wo ich sage, unübertroffen mit den beiden Songs Power of Love, weil er unterstreicht den Film.
Ja.
Ebenso, also es ist das Lied, was jeder kennt, aber wo ich eher feiere, ist Back in Time, weil das einfach.
Es passt besser zum Film,
genau.
Oder zur Filmthematik.
Genau, das ist das, wo ich gerade sagen wollte. Es passt zu der Thematik einfach in diesem Film.
Ja.
Egal, ob es der erste, der zweite oder der dritte ist. Und ist heute noch hörenswert wie damals.
Ja, das werden wir jetzt nicht übernehmen. Da werden wir nämlich jetzt gleich noch eine kleine ungeplante Filmempfehlung aussprechen. Wer ein bisschen mehr über Huey Lewis and the
News
erfahren möchte, der schaut sich am besten American Psycho an.
Auch super, ja.
Denn kurz bevor Christian Bale Jared Leto mit der Axt niedermetzelt, offeriert er ihm die Veröffentlichungen von Huey Lewis and the News,
genau.
Den Alben. Und da erfährt man schon ein bisschen mehr darüber. Gut, du hast es gesagt, Back to the Future, Zurück in die Zukunft, ist einer deiner prägnantesten Soundtracks neben Howard the Duck. Ich muss aber sagen, die Soundtracks, die bei mir sofort Stimmung auslösen, ist zum einen, also die sind alle relativ weit vorne, ist zum einen Der weiße Hai.
Gut.
In dem Moment, wo schon die Tuba oder einfach dieses Instrument losgeht, wird in mir was geweckt, wo ich schon Angstzustände habe, wo der Puls nach oben geht, weil du genau weißt, das erzeugt Angst und Schrecken.
Ja. Da-dum. Da-dum.
Und du weißt ganz genau, was gespielt wird. Wenn du dann natürlich jemand auch bist wie ich, der panische Angst vor Haien hat, dann hat das natürlich sogar noch viel mehr Wirkung. Und da ist es wirklich sensationell umgesetzt, dass dieser Soundtrack bei diesem Film so unglaublich gezielt eingesetzt wird. Immer in dem Moment, wo der Hai kommt, wird diese High-Melodie eingespielt und du weißt, was los ist. Und die erzeugt auch ganz gezielt Angst und Schrecken. Und sie verfehlt ihre Wirkung nicht.
Ja, definitiv.
Bestes Beispiel dafür ist auch dieser Klaviereinsatz von Halloween. Diese Eröffnung,
du weißt genau, was es ist.
Genau, diese Eröffnungssequenz. Und aber diese Soundtracks, dieser Score zieht sich durch den kompletten Film. Ob das jetzt dieses Eröffnungsthema ist zu Halloween, wo diese brennende Totenkopflaterne immer näher an das Bild rangeht und diese Melodie, die ja eigentlich in jedem Halloween-Film zwar immer in leicht abgeänderter Form wiederverwendet wird, oder wenn Michael Myers hinter seinem Opfer her ist, dadam, dadam, dann erzeugt das wirklich Stress in mir.
Ja, definitiv.
Jetzt kein unerträglicher Stress, dass ich ausmachen müsste, sondern genau die richtige Dosis an Stress, dass ich sage, wow, das fängt mich ein und das zieht mich auch rein in seinen Bann. Und da ist es wiederum auch so, in keinem anderen Genre, vielleicht noch das Action-Genre, aber in keinem anderen Genre als jetzt zum Beispiel Horror und Action ist ein Soundtrack so unglaublich wichtig und ausschlaggebend für den Erfolg des Films, weil ein Film steht und fällt mit seinem Soundtrack.
Das haben bis jetzt für mich nur 3 Filme wirklich geschafft.
Okay, da bin ich dann schon mal gespannt, weil bevor wir die Aufnahme jetzt hier gestartet haben, habe ich es dir, weil wir auch drüber gesprochen haben, habe ich es dir kurz vorgespielt. Eine der wahrscheinlich Paradevorstellungen für
Armseligkeit, nehmen wir es
Armseligkeit. Ja. Wie man einen Soundtrack nicht einsetzt oder komponiert, ist zum letzten erschienenen Tron-Film, nämlich der Tron Ares, den die meisten Leute jetzt wahrscheinlich auf Disney Plus konsumieren können oder ihn sich schon, wie ich eben leider auch den Fehler gemacht habe, sich den Film direkt auf Blu-ray zu kaufen, aber als Sammler ist dir das scheißegal, der gehört halt einfach in die Reihe rein, er hat ein paar nette Effekte, aber gerade die Verfolgungssequenz, wo die Frau in der
passt einfach
in der Computerwelt ist, ich muss mal nochmal ganz kurz nachgucken, welche Wiedergabeminute das auch ist, und zwar nach einer Stunde und einer Minute. Nein, noch eine Stunde, eine Minute, also circa ab der Hälfte des Films ist eine Verfolgungssequenz, die wirklich spannend ist, aber unglaublich viel an Wirkung verliert, weil einfach von den Nine Inch Nails das falsche Lied hergenommen wurde oder einfach diese Szene falsch komponiert wurde in so einer Verfolgungsjagd. Und da kann sich jeder an der eigenen Nase packen. Wer will denn eine gechillte Musik bei einer Verfolgungsjagd sehen?
Da fällt mir aber ein perfektes Lied in einem, müssen wir auch mal machen, genialen englischen Film ein.
Okay.
Kommst gerade nicht drauf.
Nee.
Nonnen auf der Flucht und dann The Race.
Okay. Gut, wenn ich einen britischen Film
habe. Ist super eingesetzt. Der Film ist wirklich humorvoll, ist nichts Besonderes, aber in der, wo sie von der Polizei wegfahren oder fliehen und dann The Race, wie die Faust aufs Auge
gerade. Da möchte ich dir nicht widersprechen, Patrick, da hast du absolut recht. Oft ist es auch wirklich so, dass auch in Kampfsequenzen eine ganz gechillte Musik verwendet wird.
Ja.
Ganz gezielt eine konträre Musik zur dargestellten Sequenz. Das hat aber in den wenigsten Beispielen auch Erfolg.
Ja.
Aber wenn ich eine, ich will nicht sagen durchschnittliche oder eine gewöhnliche, also das ist ja bei Tron Ares definitiv keine gewöhnliche Verfolgungsjagd, aber da erwarte ich mir einen treibenden Score, wegen mir auch einen treibenden Soundtrack, wo du wirklich sagst, ah, das zieht mich mit rein, da fühlst du richtig mit und das hast du da überhaupt nicht. Also ich habe schon, wie man so schön sagt, so Chill-Lounge-Sound-Feeling habe ich dann bekommen, obwohl diese Szene, die ich ja eigentlich aufputschen soll.
Ja.
Und da muss man ganz ehrlich, muss ich für mich zugeben, war dieses Lied absolut beschissen komponiert. Also schlechter konnte man es fast nicht auswählen. Und das hat die Szene für mich komplett ruiniert. Und deswegen sage ich ja, ein Film steht und fällt mit seinem Soundtrack.
Definitiv.
Weswegen ein Film auch so erfolgreich ist, wie jetzt zum Beispiel Gladiator. Da hast du den Film absolut perfekt untermalt.
Super.
Emotional.
Der Score hier.
Mitreißend.
Bombe.
Ich habe mir letztens mit meinem Sohn angeschaut, die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie zum Beispiel.
Ebenso.
Dieses, ist es das, Prager Philharmonie-Orchester, wo da gespielt hat. Ich habe mir ein paar Ausschnitte angeschaut von diesem Making-of, dass gerade diese Szenen, die dann um Isengard sind, wenn es dann in diese Hochöfen reingeht, die Produktion von Waffen und Kriegsarmee, da steht der diese Musik auch macht, mit Ketten dran und lässt die auf die, ja, so Mülltonnendeckel runterfallen. Und ganz ehrlich, so kannst du einen Sound auch verfeinern.
Natürlich.
Du brauchst wirklich jemanden, der ein Gespür für Soundtrack hat, sonst wird das Ganze nichts.
Und das fehlt heutzutage halt den meisten Filmen.
Ja, weil ganz ehrlich.
Und das ist halt aus Spotify rausgewaschen, nenne ich es jetzt mal, wo ich sage, das ist fürs breite Publikum. Ah, das ist ein Chartbreaker, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Und das wird hergenommen. Und das ist halt beim 80er-Jahre-Film, entweder hat er gezündet oder hat nicht gezündet. Es gibt viele, die erst durch ihren Erfolg später auf VHS oder auf DVD-Release erst dazu erfolgreich geworden sind.
Ja, mein bestes Beispiel sind, wie wir es glaube ich schon erwähnt haben, Flashdance und Footloose.
Waren zur damaligen Zeit zwar erfolgreich, aber haben nicht diesen internationalen Durchbruch gehabt, wie sie dann auf VHS gebracht haben.
Ja, halt, ich muss noch eine Kategorie mit dazu einfügen zu Horror und Action, nämlich Liebesfilme. Weil wenn du den falschen Soundtrack in einem Liebesfilm dran bringst,
der ganze Film nichts.
Dann sag ich mal, was wäre denn die Szene gewesen von Ghost Nachricht von Sam, wo Demi Moore sich von Patrick Swayze verabschiedet, wo er dann nochmal auftaucht und dann in den Himmel hinaufläuft, ne? Er sich bei Whoopi Goldberg für ihre Arbeit bedankt, wenn man da den falschen Soundtrack gewählt hätte.
Oder mit der Szene, wo sie das Tongefäß einfach nur formt und er ihr dabei hilft.
Ja, wenn gut, ich meine, das ist schon, das ist zwar eine romantische Szene, okay, aber ich mag...
Lass da Boogie Nights kommen.
Was kommt? Das passt überhaupt nicht. Natürlich, da brauchen wir nicht drüber debattieren.
Aber das ist das, wo wir drauf hinaus wollen. Dass heutige Filme Lieder in sich vereinen, die einfach nicht passen. Und das ist einfach, ja, du hörst das Lied, du findest es gut, weil es dir gefällt, der Interpret dir gut gefällt, aber nicht, weil der Wiedererkennungswert oder der Film damit untermalt wird.
Ja.
Da gibt es halt Filme in den 80ern oder gute Filme, wo du einfach sagst, ja, das ist wie die Faust aufs Auge. Du kannst dir den Film 1000-mal anschauen und auch die Musik immer noch anhören.
Früher, wenn ich überlege, so die gerade immer wieder unsere Zeit, die 80er und 90er Jahre, wir sind noch zu einer Zeit groß geworden, wo es CDs dann gegeben hat.
Na, erst Kassette.
Ja, aber wo es dann CDs gegeben hat, wo Soundtracks dann auf CD released wurden.
Auf Soundtrack hieß er nämlich auch Ost. Original Soundtrack musstest du ja haben.
Genau, OST, genau, ja. Original Soundtrack. Und da weiß ich noch, wie, als wäre es gestern gewesen, du ziehst wie dieser Musikdurner, der bei uns in Augsburg direkt am Rathausplatz am Eck war. Der hatte nämlich im Erdgeschoss einen ganzen Bereich und dann konntest du die Wendeltreppe runter und warst im Untergeschoss. Und da war auch nochmal alles voll. Und da hattest du auch eine ganze Auswahl an Schallplatten. Ne?
Du warst bei mir in Nürnberg mit One.
Aber du hast dann nach solchen Soundtracks geschaut von Filmen, die du erst kennengelernt hast, wie jetzt zum Beispiel Jurassic Park, Ghostbusters. Und dann hast du dir auch diese Soundtracks zugelegt.
Ja.
Ich würde mir heute niemals einen Soundtrack auf CD kaufen oder irgendwie mir als Song in die Playlist packen. Es sei denn, es ist ein wirklich mitreißender Soundtrack. Und da war es, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, mit Jurassic Park, da hat auch alles wie die Faust aufs Auge gepasst. John Williams,
unvergessen, der zu unzähligen Filmen.
Ja, Star Wars und weiß der Teufel noch auch. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast da jemanden, der zwar sau bekannt ist, aber der einfach in, sag ich mal, der Szene, wo gleich zu Beginn der Raptor diesen Typ in den Käfig zieht und frisst oder tötet.
Boogie Nights.
Ja, nicht unbedingt Boogie Nights, aber einfach den
falschen Song.
Du triffst den falschen Ton.
Ja.
Weil diese Szene ist eine bierernste Szene, auch eine, die dich mitreißen soll, die dich packen soll. Und dann triffst du nur vielleicht die falsche Nuance und dann ist das alles ruiniert.
Nicht schön.
Ja, und dann, ich weiß nicht, du weißt es vielleicht besser, weil du da der absolute Crack bist, ist der Ghostbusters-Titelsong nur für den Film gemacht worden? Glaube ich eigentlich schon. Also würde ich jetzt behaupten, oder hat der vorher schon existiert?
Ich schüttel den Kopf, nein.
Okay.
Ray Parker Jr. wurde ja vorher gefragt, ja, um ein Lied zu komponieren, hat aber bis 2 Wochen zu Release nichts. Aufgrund dessen, das ist ein bisschen tricky, da muss man echt weit ausholen. Ghostbusters hat ja nur knapp ein Jahr Drehzeit, also was waren es, nicht mal 10 Wochen Drehzeit, und in der Post-Production waren es ja nicht einmal 11 Monate, also die haben kein Jahr gehabt, um den Film fertig zu machen,
okay,
weil Sony den innerhalb von einem Jahr rausschmeißen wollte, und 2 Wochen bevor der Film released worden ist, war auch nicht bekannt, wie er heißt. Aufgrund dessen, weißt du das?
Ja, er, statt Ghostbusters hieß er
Ghostbreakers. Die haben, also original war immer Ghostbusters angesehen, haben aber alternativ zu Ghostbreakers und noch einen Namen umgeschwenkt. Und diese berühmte Szene am Schluss, wo sie dann die Ghostbusters anfeuern, wo sie Ghostbusters, Ghostbusters schreien, hat er dann endlich Gott sei Dank den Durchbruch geführt, aufgrund dessen, weil die Rechte bei der Serie waren Ghostbusters und die nicht bei Sony lagen, sondern bei Warner Brothers.
Okay.
Und Warner Brothers hat halt bis zu diesem Zeitpunkt gesagt, warum sollten wir die euch geben? Diese erfolgreiche Serie behalten wir, überlegt euch einen eigenen Namen dafür.
Mhm.
Und die haben halt, kann man leider auf den heutigen Formaten, das heißt Blu-ray und auch
4K
ist es leider nicht mehr vorhanden, nur auf der DVD-Version, wie sie nämlich diese Produktion gemacht haben, nämlich dass das Schild, das Ghostbuster-Schild mit Ghostbreakers ist. Manche, dieser berühmte Werbeslogan,
ja, wo das sie habe ich auch sich noch vorstellen, gesehen.
Mit Ghostbreakers ist. Und nur durch, um wieder zurückzuführen, diese Ghostbuster-Szene, wo sie anfeuern, hat nämlich der Regisseur Ivan Reitman angerufen und hat nämlich gesagt, hier, die wollen diesen Namen. Die wollen den Namen, nicht wir, sondern die Leute wollen den Namen. Und dann haben sie erst die Namensrechte an Ghostbusters bekommen. Und aufgrund dessen hat Ray Parker Jr. dieses Lied erst so geschrieben. Und das muss man auch Hut absagen. In 2 Wochen, ohne einen Songtext, ohne einen Rhythmus, so einen Chartbreaker dann zu bringen. Weil egal, wenn du dieses Lied hörst, dieses Intro,
yep,
du fühlst dich in dieses Lied, in diesen Film versetzt.
Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, den kannst du dir auch immer und immer wieder anhören. Das ist so ein typischer Evergreen, ne? Der wird einfach nicht alt. I frame
no ghost.
Ja? Und ich meine, allein schon diese Melodie, die so einprägsam ist und dann aber auch so
gut
für nur eine einzige Thematik steht.
Gute Laune. Es ist gute Laune zu
verbreiten. Nicht nur gute Laune, sondern nur für diesen Film.
Ja.
Weil egal, welchen Film du sonst hast. Ich meine, du könntest jetzt zum Beispiel
Ray Parker Jr. Kennst du ein Lied? Nein.
Nee.
Gut, wir folgen ihm auch nicht. Er hat gute Alben, er hat auch gute Songs noch gemacht. Aber es ist nicht unser Geschmack, weil es genau das Gegenteil ist zu diesem Song, was er gemacht hat.
Genau.
Und das ist es.
Aber es ist ja auch wirklich so, dass wenn du Ghostbusters den Song hörst, musst du immer an diesen Film denken.
Ja.
Jetzt überlege mal, man hätte diesen Ghostbusters-Track, weil man auch Geisterhaus und sonst was hat, zum Beispiel bei The Conjuring oder
Insidious,
Paranormal Activity, würde zur Geisterthematik schon auch passen, aber das verfehlt absolut die Wirkung. Du hast diesen lustigen Party-Sound.
Aufgrund dessen, weil der Film ja auch eher sehr lustig gehalten ist.
Also Ghostbusters jetzt, ja.
Ja, und auch der Cast dazu beiträgt. Das ist unverkennbar.
Ja, aber man hätte dem vielleicht auch einen ganzen Tick finsterere Note geben können.
Im Film, der war bierernst. Müssen wir mal wirklich ein Thema machen.
Gut, können wir mal gucken. Leute, schreibt es uns vielleicht mal auf Spotify in die Kommentare. Habt ihr Bock auf einen Ghostbusters-Podcast? Vielleicht meinetwegen Ghostbusters 1 und 2. Vielleicht auch mal
die, I frame no ghost.
Vielleicht auch mal die Serie dann auch analysiert. Das aber ganze nur Thema Ghostbusters. Einfach mal Bescheid sagen. Weiter, Patrick, was ist Nummer 2 für einen deiner prägnantesten Soundtracks oder beliebtesten Soundtracks?
Hatten wir gestern, wo wir schon gesagt haben, Flash Gordon.
Flash Gordon, ja.
Auch wenn es nur, also der ganze Soundtrack ist von Queen, auch wenn es nur 2 Original-Soundtracks, also Lieder sind, so der andere sind ja eher Scores.
Mhm.
Aber wenn du dieses Lied hörst, Flash, tada! Du fühlst dich in diesem Film einfach versetzt, weil er einfach unheimlich.
Yep.
Unterschätzt und super inszeniert ist, wo du sagst, ja, es ist einer meiner ersten Filme, wo ich mit Queen in Berührung gekommen bin als Soundtrack.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Und dann ist es aber wiederum noch so, dass viele Leute sind ja auf Flash Gordon eigentlich erst aufmerksam geworden.
Durch Queen.
Nein, durch Ted. Den Film mit Mark Wahlberg und dem Teddybär.
Stimmt, weil der ja
genau,
original mitspielt. Stimmt.
Weil die beiden sind ja, also Mark Wahlberg im Film als auch dann Ted, sind absolute Flash Gordon-Fans. Und Dean Jones, der den Original Flash Gordon damals gespielt hat, taucht ja in dem Film als Dean Jones auf. Und das Geilste ist, es gibt ja eine Collectors Box von Ted 1 und Ted 2 plus der Blu-ray von Flash Gordon, weil man einfach gesagt hat, nachdem der in den ich habe zumindest nur den ersten gesehen, im Film Ted so glorifiziert wird, packen wir den Film als Bonus noch mit oben drauf.
Cool.
Und dann gibt's natürlich auch, finde ich, als weiteren prägnanten Soundtrack zum Beispiel, hast du dann gestern zu diesem Thema auch gesagt, es ist auch die gleiche Band, Highlander.
Das ist mein absoluter
Ja, und ich meine, da ist ja auch so unglaublich zutreffend der Songtext Who Wants to Live Forever für Highlander.
Nicht nur der, alle Lieder. Alle Lieder bei dem Album von Queen, A Kind of Magic, sei es A Kind of Magic, Who Wants to Live Forever, Prince of the Universe.
Ja, und Queen, kann man von halten, was man möchte. Mir gefallen zum Beispiel so diese Opera. Einlagen nicht so hundertprozentig.
Bohemian Rhapsody, eins der Meister, ich weiß, man muss es mögen, aber es ist eins der Meisterwerke der Rock'n'Roll-Geschichte, die es gibt.
Wer gerne mehr davon haben möchte, der kann sich auch, und diese Filme sind ebenfalls unvergessen und auch ein absolutes Pflichtprogramm für gute Soundtracks, Biopics. Ja, da können wir vielleicht auch mal einen Themen-Podcast zu starten. Biopics. Wir haben ja zum Beispiel Ray mit Jamie Foxx zu Ray Charles. Dann gibt es die Johnny Cash-Story, Bohemian Rhapsody um Queen, die Gangster-Rap-Geschichten um Eminem oder die Entstehungsgeschichte von
Better Man,
Robbie Williams oder zum Beispiel 50 Cent mit Get Rich or Die Trying und auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wo ich mir den Soundtrack wirklich dann auch zugelegt habe, Straight Outta Compton, die Entstehungsgeschichte von N.W.A.
Ich dachte, du sagst jetzt schon Elton John Biopic.
Nein.
Aber der ist super.
Rocketman.
Rocketman ist super.
Ist ein fantastischer Film.
Aber wir schweifen zu weit ab. Highlander.
Nein, es gehört auch zu Soundtrack.
Ich weiß nicht, was, aber um Highlander zu bleiben. Eins der schönsten Liebeslieder. One Year of Love. Unvergessen in diesem Soundtrack. Friends Will Be Friends.
Ja.
Um das ganze Album einfach zu nennen. Und vor allem der Film dazu. Unvergessen, er wirkt heute noch wie damals.
Ja, das ist einfach ein zeitloser Klassiker.
Wenn ich, wie ich gehört habe, dass jetzt ein Reboot mit John Cavill kommen soll, wo ich mir einfach nur denke,
Henry Cavill.
Henry Cavill, danke. Obwohl ich einfach mir denke, so, warum müsst ihr an so einen zeitlosen Klassiker ran? Der kann ich nicht, der kann nur noch schlechter werden.
Du sagst es, weil er ist einfach ein zeitloser Klassiker. Man versucht, dieses Thema Highlander noch mal ein bisschen auszuschlachten. Vielleicht versucht man einfach noch mal eine neue Reihe ins Leben zu rufen.
Aber wieso? Sean Connery war super in den Film.
Ja, ich meine, also für uns wird jetzt zum Beispiel Sean Connery, er war ja nicht der Highlander, der war nämlich Christopher Lambert. Oder Christopher Lambert, weil er ist ja Franzose.
Musste für die Highlander als wohlgemerkt erst richtig Englisch lernen.
Ja.
Ohne Akzent, französischen Akzent.
Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, es wird ähnlich wie einen Indiana Jones oder Wolverine, Magnum, wird es nur diese Darsteller geben und das inkludiert auch Christopher Lambert als Highlander.
Ja.
Deswegen hat in meiner Sicht Henry Cavill, an dessen Seite spielt ja, glaube ich, auch, Russell Crowe.
Ja, als Paradebeispiel.
Genau, einen ganz schlechten Stand. Einen ganz schlechten Stand.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass er den schon darstellen kann, aber er wird nicht mehr diese Präsenz, diese Autorität, was dieser Film bewirkt. Dieses, ich muss kämpfen, um der Beste, der Letzte zu sein.
Gut, also vielleicht bringt das ja wirklich ganz gut rüber. Da müssen wir uns erstmal noch überraschen lassen. Aber allein schon nur mal erst die Ankündigung, es kommt ein neuer Highlander raus. Der wird gespielt von Henry Cavill, der den Superman verkörpert hat, den Man of Steel. Glaube ich schon, dass er dafür gut gecastet wurde, weil er hatte den The Witcher auch perfekt gegeben.
Ja.
Und es war ja eine gefühlt, ich will nicht sagen ähnliche Thematik, weil das eine ist ja eher Fantasy mit Drachen und Monstern etc.
Ja.
Aber er muss auch sein Schwert schwingen als mittelalterlicher Held. Und da glaube ich, dass er das sehr gut meistern kann, wie der Film am Ende des Tages dann umgesetzt wird.
Was anderes.
Klar, da ist natürlich dann auch wiederum die Frage, wird der richtige Soundtrack bzw. der passende Score dafür komponiert? Versucht man da dann eben auch wieder eine gewisse Agenda mit reinzuprügeln? Keine Ahnung, was auch immer. Versucht man den Film wieder in eine gewisse politische Richtung zu drücken oder. Ja, oder will man da wirklich eine fantastische Geschichte erzählen, um den Unsterblichen, der gegen andere Unsterbliche kämpfen muss, um der Letzte der Unsterblichen zu sein?
Man weiß es nicht.
Ja, das bleibt abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Dann, was ist ein weiterer Soundtrack, den du als unglaublich packend erachtest?
Der wie die Faust aufs Auge zu diesem Film passt. Da passt jeder einzelne Track. Haben wir auch schon in einem Podcast verwendet oder den Film gemacht. Aber für mich ist der Soundtrack hier wie die Faust aufs Auge. Und das ist der Soundtrack zu The Last Boys.
The Lost Boys, ja, 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 doch, doch, der ist gut. Der ist auf jeden Fall gut.
Das ist der beste, also nach Highlander, also vor, erst nach Highlander. Highlander ist natürlich besser, aber The Lost Boys, der Soundtrack, Lost in the Shadows.
Ja, ich meine, allein schon das Eröffnungslied, wo dann die Kinder auch im Chor singen, das hat schon so viel Wucht.
Ja.
Und es muss ja nicht immer unbedingt ein szenenspezifischer Soundtrack sein, der mitten im Film kommt, sondern es reicht ja auch, wenn...
Der Score passt hier, aber auch der Original-Soundtrack.
Wenn das Eröffnungslied dich schon so...
People Are Strange passt wie die Faust aufs Auge in diesem Film.
Ja, wenn das dich nicht packt, dann sag ich ja, dann kann die Verfolgungsszene bei Tron Ares noch so spannend und mitreißend inszeniert sein, aber es holt dich halt einfach nicht ab, weil du einfach sagst, ja, da passt ja nichts zusammen. Ne? Nein. Das Gesehene passt nicht zum Gehörten, dann bringt es auch alles nichts.
Ja.
Und oft ist es so, wie du es gerade eben sagst, zu The Lost Boys, dass dich schon der Eröffnungssound oder die Eröffnungsmelodie schon so gefangen nimmt, dass du sagst, ich will mehr sehen.
Ja.
Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was noch zu hören und zu sehen ist.
Und bei dir?
Da müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber ich freestyle jetzt einfach mal Terminator.
Das ist ein guter Score.
Weil ich meine, wo und was spricht denn schon mehr für das, was jetzt kommt, als diese Melodie schon, wenn die gefühlt schon dieses Metall aufeinander schlägt? Da-dam, dam, da-dam, da-dam, dam, da-dam.
Super.
Und ich kenne keinen Bodybuilder-Contest, wo das nicht eigentlich die absolute Kür-Choreografie-Melodie von 8 von 10 Pumpern ist. Weil in dem Moment, wo es schon losgeht, auch gerade bei Terminator 1, ja, der Kampf gegen die Maschinen. Und dann geht's schon los. Tam, 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 tam. Und du weißt, in dem Moment, wo diese Melodie schon anfängt, ähnlich wie bei Der Weiße Hai oder Halloween, ich werde diesen Film definitiv bis zum Ende sehen.
Ja.
Völlig gleich, ob ich den schon 1000 Mal gesehen habe oder nicht. Der Film ist eigentlich schon beschlossene Sache, nur wenn du die Melodie hörst. Und jedes Mal, wenn ich sie wieder höre, habe ich Bock auf den Film.
Ja. Und das macht halt ein guter Soundtrack aus.
Klar, sicherlich ist ein alleinstehender Soundtrack auch noch keine Garantie für einen guten Film.
Nein, definitiv nicht.
Weil umgekehrt, nicht nur, wenn du eine tolle Szene hast, macht das falsche Lied den Film kaputt, sondern wenn du einfach auch einen unglaublich guten Soundtrack hast, macht aber auch die unglaublich beschissene Szene den Film kaputt.
Oder auch schlechten Film.
Ja, da schmeiße ich mich jetzt einfach mal wieder rein in den Dreck. Ich werde es wahrscheinlich mir bei einigen Leuten von euch versauen, weil es wird auch von uns immer und immer wieder angesprochen, ist die Fast and the Furious-Reihe. Die haben zum Beispiel unglaublich gute Tracks mit drinnen.
Aber nach dem dritten Teil wird es einfach nur noch absurd.
Aber das, was du siehst, ist halt unglaublich scheiße. Ne?
Wir haben es schon so oft jetzt in verschiedenen Podcasts gesagt.
Ich glaube, wir müssen das abschließend, um auch mal wirklich den Deckel drauf zu packen, wirklich mal einen reinen Fast and the Furious-Vernichtungsfeldzug starten.
Er wird einfach nicht besser, auch wenn es jetzt der 10., 11.?
11. kommt jetzt raus und sogar...
Saturn oder ist es dann die Venus, wo sie hingehen?
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt nur ansatzweise ernst nehmen kann und auch in Erwägung zieht, immer und immer und immer wieder weiterzumachen mit so einem eigentlich schon fast durchgerissenen Faden an Story.
Er bringt Geld ein. Das ist wie mit der Jurassic Park-Reihe.
Ja.
Also die Originalen sind unverkennbar, dann die Worlds bis auf den letzten, okay. Und da ist ja auch der Themensong der gleiche.
Ja, natürlich.
Aber der letzte war schon echt absurd und jetzt hat die Ankündigung, da nochmal eine Reihe draus zu machen, wo ich mir einfach nur denke, so, bitte.
Ich meine, weil du gerade angesprochen hast, den letzten Jurassic Park. Klar, das Jurassic Park Theme, wie man es mal schon sagt, diese Jurassic Park Melodie, die ist immer die gleiche. Das stimmt, ja, allein schon für den Wiedererkennungswert. Aber der letzte Jurassic World hatte in meinen Augen auch noch eine gewisse Daseinsberechtigung. Klar, wie man letzten Endes umgesetzt hat, war absoluter Schrott. Dann hätte man schon bei Jurassic Park 2, The Lost World, eigentlich schon Feierabend machen müssen, weil da sind ja auch so viele Film- und Logikfehler, wo man sagt, ja, dass man da überhaupt nochmal drauf aufgebaut hat, war reiner Schwachsinn. Haben sie aber ganz gut umgesetzt.
Ja gut, weil sie halt viel zu viel auch weggelassen, muss man dazu sagen. Es gibt, wenn ihr Bock habt, können wir gerne auch mal Jurassic Park ansprechen oder einen Podcast drum machen.
Ja.
Da ist halt das Buch, was halt im Vordergrund steht und das haben sie halt nur Teile rausgenommen und so wirkt der halt auch absurd.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, um auf den letzten Jurassic World nochmal zurückzukommen, also mit dem Chris Pratt, nicht der mit der Scarlett Johansson, der hatte in dem Punkt nochmal eine gewisse Daseinsberechtigung, weil man diese Thematik super geil aufgemacht hat.
Im ersten Teil.
Nee, dass die Dinosaurier als Waffen hergenommen werden und unter Waffenhändlern verkauft werden, beziehungsweise als Kriegsmaschinerie eingesetzt werden könnten. Und da war es eine unglaublich krasse Thematik, die man unterm Strich damit aufgeworfen hat. Ja. Hätte man da weitergemacht. Ich weiß nicht, Leute, wer es vielleicht von euch noch kennt aus den 80er Jahren, die Zeichentrickserie und dann das dazugehörige Spielzeug Dino Riders. Ja. Da hätte man unglaublich krass drauf aufbauen können. Klar, ja, jetzt nicht 1:1 Dino Riders machen, aber das wäre dann so wie Dino Wars, keine Ahnung, oder Jurassic Wars wegen mir, ja, dass die ein mit Kriegsmaschinerie ausgestatteter T-Rex auf andere Dinosaurier losgeht. Eben Pflanzenfresser gegen Fleischfresser, aber alle mit Maschinengewehren oder Laserkanonen und Panzerung ausgestattet. Da hätte man ein unglaubliches Szenario draus machen können.
Und wie hält ein T-Rex still, um das Ganze anzuziehen? Wir mussten ja betäuben erst einmal.
Ja, indem du ihn halt einfach betäubst, beziehungsweise...
Und der Raptor frisst dich beim Betäuben.
Und dann,
Spitzenidee.
Egal, und dann kannst du es ja zumindest da schon dementsprechend weiterspinnen, dass die Chips im Gehirn haben.
Jetzt muss ich meinen Korsett anziehen.
Ja, dass die halt einfach stillhalten und auf Befehle reagieren. Dass dann sogar die Leute, die diese Befehle ausgeben.
Und wenn du vergisst zu füttern, fressen sie dich auch.
Sogar schon diese Befehle falsch einsetzen. Ich sage dir, das wäre ein unglaublich krasses Spektrum, wo du weiterspinnen könntest.
Natürlich.
Ne? Und stattdessen kommt dann sowas wie dieser Jurassic World Beginning oder wie der Scheiß auch hieß. Ich hab mit der Scarlett Johansson Reborn. Reborn, ja. Reborn. Ich habe die Hälfte verpennt und war trotzdem mehr als enttäuscht. Also der größte Scheiß, den man sich überhaupt anschauen kann. Sorry, ist meine Meinung.
Ich würde sagen, angefixt vom Trailer. Ich fand die Thematik, dass da auf dieser Insel die schlimmsten, gefährlichsten Dinos herangezogen oder aufgezüchtet wird, fand ich interessant. Aber wie ich es dann gesehen habe, wo ich mir nur dachte, die haben wir alle im ersten Teil gesehen. Und warum sind jetzt da die auf der nächsten Insel?
Ja, vor allem, man hat ja immer gesagt, das sind diese Mutierten, diese Genexperimente. Na, auf dieser Insel sollten diese Genexperimente sein. Deswegen waren ja diese Spinosaurier auch im Wasser und konnten groß rumschwimmen. Klar, die konnten schon schwimmen. Sie waren aber eher im seichten Wasser unterwegs und haben im seichten Wasser gejagt. Die sind nie aufs große Meer rausgeschwommen.
Weil sie heimatbezogen sind.
Aber egal, ist absoluter Schrott. Leute, das ist die schlimmste Zeitverbrennung, die ihr überhaupt begehen könnt, den Jurassic World Reborn anzuschauen. Das ist wirklich nur, wenn ihr 150.000 Jahre alt werdet, dass man sagt, hey, um die Zeit herumzubringen, kann man sich das reinschmeißen. Egal.
Was zum Beispiel auch unverkennbar Soundtrack ist, der Score ist super, ist ein Tim Burton-Film.
Okay.
The Batman.
Ja,
Batman. Da ist Batman. Der Score. Und weißt du, wer den Original-Soundtrack gemacht hat?
Klar, Prince.
Ja, komplett Lied 1 bis 12, obwohl nur zwei Lieder im Soundtrack, also im fertigen Film, dann verwendet worden sind. Aber das zeigt, oder kann man hernehmen, um zu zeigen, hier wurde Prince extra gefragt, hey, wir bringen diesen Film raus, bitte mach für uns einen kompletten Soundtrack. Und es sind Batman Dance, Trust,
yep.
Sind unverkennbare Lieder, wo du einfach diesen Film so hammermäßig unterstützen.
Ja, und da, also ganz ehrlich, also ich werde es zum Beispiel auch nie vergessen. Also als mein Vater damals noch gelebt hat, er hatte immer diese schwarzen Regale, wo dann diese CDs mit einsortiert waren. Die hatten dann ganz rechts, hatten sie nochmal 4 oder 5 Fächer ganz unten für diese Doppel-CD-Alben. Ja. Fand schon immer geil, wenn du dann die CD hochgeschoben hast, die ist dann mit so einem kleinen Mechanismus schon mal nach vorne rausgesprungen und dann hast du dieses Batman-Logo in der Hand.
Ja? Geil.
Und dann schmeißt du die CD rein und dann fängt Prince an, unverkennbar seine Songs zu schmettern. Das ist so für mich auch noch so eine unglaublich tolle Kindheitserinnerung.
Genau, darum geht's ja. Das ist genauso ein Podcast von uns, wo ich zum Beispiel Cindy Lauper mit You're Good Enough.
Ja.
The Goonies. Super Song.
Leute, vielleicht könnt ihr uns das auch mal Bescheid stoßen. Was sind denn für euch die bekanntesten Soundtracks, die euch sogar noch in eure Kindheit zurückversetzen?
Wir haben viele nicht erwähnt, wo dann dabei sind. Ob jetzt Tanzfilme sind, Actionfilme, das gibt unzählige. Karate Kid, wenn ich jetzt zum Beispiel weitergehen sollte.
Ja, wobei Karate Kid.
You're the best.
ist jetzt nicht ganz so meins. Sylvester Stallone zum Beispiel, der hat ja ein unglaubliches Gespür für Filme, für nicht nur für Filme, sondern auch für Soundtracks.
Die ihn unterstützen können.
Wenn er einen Film gemacht hat, ob er den jetzt nur dargestellt hat oder da sogar Regie geführt hat, er ist gefühlt immer der Letzte, der da nochmal drüber schaut und sagt, nein, das muss noch mal geändert werden. Und er hat auch den größten Einfluss auf Musikauswahl. Und du musst ganz ehrlich eingestehen, er hat ein ganz bestimmtes Händchen für Musikeinsatz.
Ja.
Da ist er zum Beispiel Over the Top, einer seiner wahrscheinlich bekanntesten, besten Filme, die aber auch mit einem der prägnantesten Soundtracks versehen sind,
ja,
wie jetzt zum Beispiel Winner Takes It All oder das gleichnamige Lied Over the Top.
Ja,
Kenny Loggins sind alles geile Interpreten, die er dafür auch hergenommen hat. Die Rocky-Filme sind ja durchzogen mit guten Interpreten.
Ja.
Oder, ich glaube, einer der wahrscheinlich ausgefallensten Regisseure mit einem der wahrscheinlich noch ausgefallensteren Musikgeschmäcker ist Quentin Tarantino.
Ja.
Pulp Fiction.
Super Soundtrack.
Allein schon, wie diese Gitarre anfängt, das Eröffnungslied von Pulp Fiction, was ja dann von den Black Eyed Peas auch nochmal gecovert worden ist.
Ja.
In dem Moment, wo das Ding einsetzt, weißt du, das ist Pulp Fiction. Egal, wo es kommt, selbst wenn die Black Eyed Peas das auf ihrer Tournee am hintersten Arsch der Welt irgendwo ansteuern,
ja,
du weißt, Pulp Fiction, du denkst sofort an diesen Film.
Ja.
Und Quentin Tarantino war ja oder ist ja bekannt für seinen ausgefallenen Musikgeschmack.
Definitiv.
Ich meine, da könnt ihr auch gerne mal durchgucken, ob das jetzt Kill Bill ist oder selbst der
Hateful Eight.
Genau, die The Hateful Eight. Es ist alles ein exquisit ausgewähltes Musikresümee.
From Dusk Till Dawn.
Ja. Von Quentin Tarantino, in dem Fall, wo du gerade gesagt hast, From Dusk Till Dawn, auch Robert Rodriguez,
ja,
die haben ja unter anderem Tito und Tarantula mit dem Song bekannt gemacht, After Dark, als Salma Hayek ihren unvergleichlichen
Lapdance-Schlangentanz
performt. Das läuft auch bei uns ab und zu noch im Radio.
Ja.
Aber auch da musst du immer sofort an From Dusk Till Dawn denken. Und das ist was, wo wir so schätzen und auch lieben, ein Film oder ein Soundtrack, der die Musik unvergesslich macht.
Wo dir einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert und du einfach nur an diese eine Szene einfach wie jetzt mit Sam Hayek dran denken musst.
Ja, aber nicht
oder
nur
Ghostbusters.
Genau, nicht nur, dass du da schmunzeln musst, sondern dass du auch wirklich sofort an diesen Film oder diese Thematik denken musst. Eben, ich sage ja, ob es jetzt Halloween, Terminator oder sonst irgendwas ist, das musst du erstmal hinkriegen, dass diese Komposition, die du hier machst,
was schaffst,
das wirklich für eine komplette Reihe auch schon steht.
Ja, natürlich.
Und das kriegt heutzutage eigentlich so keiner mehr hin.
Und das ist, wo echt schade ist, weil das lieben wir ja, dass wir einen Film anschauen oder wenn wir Auto fahren, irgendwo hingehen oder auch wenn wir irgendwo hinkommen und da läuft ein Lied, wo du einfach dann das Lächeln dir hinzaubert und denkst, den schaue ich mir heute Abend an.
Ja, ich meine, wir waren gestern bei uns in Stadtbergen in dem 50-50, haben Burger gegessen und danach noch ein bisschen Dart gespielt und es kam dann von Paul Simon, Call Me Al. Und ich musste, und ich musste sofort an den Videoclip denken, in dem Chevy Chase einen Auftritt hat und mit dieser Trompete
verschiedene
agiert.
Instrumente und eigentlich das Ganze, ich will nicht sagen, durch einen Klamauk zieht, aber weißt du, einen schönen Funfact darüber, das ist nicht, also es ist seitdem es nicht MTV, VH1.
VH1, okay.
Ja, war der erste Sender, was hier damals gab, rausgebracht hatte. Das ist nämlich das Video, das eigentlich nur für die beiden haben sich selber damit aufgenommen,
okay,
das Ganze einfach einzustudieren. Und Chevy Chase hätte einfach das ernst spielen sollen, aber hat es ja im ganzen Video nicht.
Nein.
Und es ist so ein erfolgreiches Video geworden, dass es dann auch so geblieben ist.
Aber Chevy Chase wäre auch für ernst gar nicht der Richtige gewesen.
Aber es ist halt so unglaublich super gemacht, wie er sich dann die Trompete oder auch die kleine Flöte dann rein, das Glas, wo er dann kurz hält, was dann in diesen...
Ja, obwohl es eigentlich ein Glastisch sein sollte,
genau,
der aber gar keine Glasplatte hat und alles fällt halt, was er draufstellt, fällt halt dann nach unten.
Genau.
Oder zum Beispiel Don't Worry, Be Happy. Ich muss sofort an Robin Williams denken, der in diesem Videoclip auch auftritt.
Ja.
Don't Worry, Be Happy Now. Ja, und das sind alles solche Sachen, die Stars sind sich auch nicht zu schade, dann in gewissen Szenen nochmal aufzutreten. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, weil ich es bei dir gerade hinten sehe, AC/DC
ja,
zu Last Action Hero, den wir auch schon in unserem Podcast behandelt haben, auch einer der sensationellsten Soundtracks überhaupt.
Super.
Hat Arnold Schwarzenegger im Musikclip von AC/DC ebenfalls einen kleinen Gastauftritt.
Und das hat er sich
nicht, genau, und das hat er sich eben nicht nehmen lassen, sich sogar in das Outfit von Angus Young reinzuwerfen, diese Schuljungenuniform. Und das, also ich sage ja, solche Sachen sind unvergesslich und auch unbezahlbar.
Natürlich.
Ja, Leute, so viel zu unseren Soundtracks. Ich hoffe, wir konnten euch damit auch ein bisschen unterhalten.
Und auch Erinnerung geben, welche Erinnerung geben euch Soundtracks?
Genau, das war's so viel von unserem Podcast von die Movie Buddies. Schauen wir mal, was nächste Woche alles drankommt.
Seid gespannt, wie immer.
Bis dahin.
Bleibt gesund. Servus.
Ciao.